Deutschlandfunk Nova. Update mit Jenny Gärtner.
Kann ja sein, dass ihr mal eine geplante OP haben wollt. Also ihr habt nichts Akutes oder sowas, sondern es muss was gemacht werden. Dann könnt ihr demnächst einfach gucken, welche Klinik kann diesen Eingriff denn besonders gut?
Wie hoch ist eigentlich die Facharztdichte? Wie hoch ist die Pflegedichte? Wie viele Komplikationen hat es gegeben? Wie oft wird der Eingriff gemacht? Das sind hochrelevante Daten, sodass das jeder auch leicht nutzen kann, wird das eine Atlasform haben.
Das ist die Idee vom Gesundheitsminister Lauterbach, heute vorgestellt. Ganz transparent soll das also alles laufen. Mehr dazu hört ihr jetzt im Podcast. Und natürlich schauen wir auch nach Libyen. Wir wollen klären, wie geht's den Menschen vor Ort nach diesen schweren, schweren Überschwemmungen. Mehr als 5000 Menschen sind ja schon ums Leben gekommen und rund Zehntausende werden wirklich weiter vermisst. Wir gucken uns an, wie kann internationale Hilfe aussehen, und sprechen am Ende des Podcasts auch über die rote Feuerameise. In Sizilien ist sie gesichtet worden und es könnte sein, dass sie sich bald auch weiter in Europa ausbreitet.
Also es gibt so Analysen, wo sie sich wohlfühlen würde, vor allem wenn es jetzt immer wärmer wird durch die Klimakrise. Das könnte schon ziemlich weit durch Europa durchgehen, vor allem da sie sich halt sehr, sehr schnell verbreitet und ja auch nicht sehr viele Ansprüche an das Habitat hat.
Das sagt die Insektenexpertin Laura Breitkreuz vom NABU. Diese rote Feuerameise ist sehr aggressiv. Wie man gegen sie vorgehen will, das und mehr hört ihr jetzt im Update-Podcast am 13.09. Auf geht's!
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen jetzt natürlich heute auch auf die Lage in Libyen, auf die katastrophalen Überschwemmungen, die es gegeben hat in diesem Land in Nordafrika. Die traurige Zahl von heute, es werden mittlerweile mehr als 5000 Tote befürchtet und zehntausende Menschen gelten immer noch als vermisst. Mustafa Selam ist selbst betroffen und auch auf der Suche nach seiner Familie.
Wir haben geschlafen und waren nicht vorbereitet, als der Damm brach. Mein Haus steht im Tal, meine gesamte Familie wohnt dort in Häusern nebeneinander. Wir haben 30 Angehörige verloren, 30 Menschen aus meiner Familie. Bislang haben wir noch niemanden gefunden.
Ja, besonders dramatisch ist die Lage in der Hafenstadt Dana im Osten von Libyen. Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin Anna Osius. Was passiert denn gerade vor Ort? Also wird noch nach den Überlebenden gesucht oder geht es mittlerweile darum, wirklich Tote zu bergen?
Es geht leider mittlerweile tatsächlich mehr darum, Tote zu bergen. Jetzt dort, wo das Wasser abgeflossen ist, wird hier erst das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar, wie Autos durch die Wassermassen einfach auf den Kopf geworfen worden, auf dem Dach liegen, wie Spielzeugautos. Und eben leider werden unter den Trümmern noch sehr, sehr viele Tote vermutet. Die Bilder, die uns erreichen, sind wirklich absolut dramatisch. Dass ganze Straßenzüge in Darna offenbar dem Erdboden gleichgemacht wurden von diesen Wassermassen. Es waren ja zwei Staudämme gebrochen und das Wasser ist durch die Stadt geschossen und hat offenbar Wohnblocks mit ins Meer gerissen. Und jetzt sehen wir, wie wirklich Straßenzüge, Plätze voller Leichen liegen, alle abgedeckt, irgendwie mit bunten Tüchern. Die Leute gehen, die Angehörigen von einem zum anderen und versuchen, ihre Liebsten zu finden und trauern auf offener Straße. Es werden Massengräber ausgehoben, um die Toten zu beerdigen, schnell zu beerdigen, um Seuchengefahr zu vermeiden. Also das ist wirklich eine ganz verheerende Situation dort.
Was ist mit den Menschen, die das überlebt haben? Die jetzt zum Beispiel auch kein Zuhause mehr haben. Also was brauchen die am dringendsten?
Absolut. Nach Schätzungen von der Internationalen Organisation für Migration sind 30.000 Menschen allein in Derna, in dieser Stadt im Osten Libyens, obdachlos geworden. Dazu kommen eben noch weitere Städte mit weiteren 1.000 Obdachlosen. Und diese Leute brauchen natürlich jetzt dringend erstmal eine Notunterkunft, sei es ein Zelt, sei es eine Baracke, irgendwas, wo sie bleiben können. Sie brauchen auch eine gesicherte Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Denn natürlich dadurch, dass es immer noch stehende Gewässer gibt, große Überflutungen gibt, wo Tierkadaver drin liegen, aber eben auch noch Leichen, wächst natürlich die Seuchengefahr. Und es geht natürlich auch um medizinische Versorgung. Die Krankenhäuser sind auch außer Funktion, viele, weil eben die Überschwemmung auch sie getroffen haben. Und dementsprechend hat Frankreich beispielsweise angekündigt, ein mobiles Krankenhaus dort aufbauen zu wollen. Also die Not ist sehr, sehr groß und es braucht dringend Hilfe.
Ja, die Hilfe hast du angesprochen. Das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel hat den libyschen Kollegen auch schon Geld zur Verfügung gestellt. Ein Hilfsflug soll auch noch folgen und auch die ganze EU möchte helfen in Form von Soforthilfen. Wie wichtig ist das jetzt, dass da Hilfe aus dem Ausland kommt?
Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn die lokalen Behörden sind angesichts dieser Dimension wirklich überfordert. Man hat den Eindruck, es läuft zwar Hilfe an, auch auf regionaler Ebene, das eben aus den verschiedenen Teilen Libyens. Libyen ist ja eigentlich ein gespaltenes Land. Es gibt zwei konkurrierende, rivalisierende Regierungen, eine im Osten, eine im Westen, die um die Macht im Land kämpfen. Aber momentan hat man den Eindruck, dass diese Rivalitäten ein bisschen zur Seite geschoben werden und es wirklich um humanitäre Hilfe vor Ort geht. Aber angesichts dieser unfassbaren Dimension braucht es definitiv auch internationale Unterstützung und die läuft ja jetzt zum Glück an.
Das heißt, die Menschen helfen sich untereinander. Wie würdest du sagen, gehen die Behörden gerade mit dieser Katastrophe um?
Da gibt es durchaus Kritik und die Kritik wird, glaube ich, in den nächsten Tagen auch noch lauter werden, dass es heißt Behördenversagen. Es heißt nämlich, dass es durchaus Warnungen gegeben haben soll. Meteorologen sollen im Vorfeld gesagt haben, dass eben da dieser riesige Sturm kommen könnte. Und die Behörden haben sich offenbar falsch verhalten, haben diese Gefahr nicht ernst genug genommen. Da rumort es gerade kräftig und man muss natürlich auch sagen, die Frage in Darna beispielsweise wird aufgeworfen, wie kann es sein, dass diese beiden Staudämme gebrochen sind? Sie sind offenbar seit Jahren nicht gewartet worden, was auch daran liegen mag, dass Libyen eben ein Bürgerkriegsland ist, dass es auch in der Region heftige Kämpfe gegeben hat und die Infrastruktur längst nicht auf dem modernsten Stand ist. Und das alles werfen natürlich die Angehörigen von Opfern jetzt den Behörden vor.
Das zeigt unsere Korrespondentin Anna Osius über die aktuelle Lage in Libyen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ihr ins Krankenhaus müsst, was macht ihr dann? Wie findet ihr raus, wo ihr jetzt am allerbesten aufgehoben seid? Also wo ist die Behandlung, die ihr in dem Moment braucht, top? Wo ist das Personal da? Wo sind die Leute, die darauf spezialisiert sind? Im Moment würde ich sagen, läuft das so, man fragt Freunde, Bekannte oder vertraut einfach drauf, dass die Leute im Krankenhaus einfach wissen, was sie tun. Das soll sich jetzt aber ändern. Ab April soll es ein Online-Portal geben von der Bundesregierung. Da könnt ihr dann einfach gucken, was kann welches Krankenhaus. Also ihr kriegt da mehr Infos. Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau sind das für Infos?
Ja, zum Beispiel soll man auf dem Portal sehen können, welche Operationen überhaupt in einem Krankenhaus gemacht werden und auch wie häufig die gemacht werden, weil sich daraus ja ableiten lässt, inwiefern ein Krankenhaus da dann spezialisiert ist. Und außerdem soll auch erkennbar sein, wie oft es nach Operationen Komplikationen gibt und ganz generell, wie viele Ärzte und Ärztinnen und wie viel Pflegepersonal arbeitet da überhaupt. Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist es wichtig, damit Patientinnen und Patienten gut informiert selbst entscheiden können, wo sie behandelt werden wollen.
Das sind hochrelevante Daten, sodass das jeder auch leicht nutzen kann, wird das eine Atlasform haben.
Ja, also wahrscheinlich so ein bisschen wie bei einem Online-Kartendienst, so stelle ich mir das vor.
Und diese Daten dafür, die müssen ja dann eigentlich von den Krankenhäusern selber kommen, ne?
Genau, die werden verpflichtet, die entsprechenden Daten zu liefern und die sollen dann von zwei Instituten aufbereitet und in diesen Atlas übertragen werden. Und diese Daten sollen dann auch regelmäßig aktualisiert werden, weil sonst bringt es ja auch nicht so viel. Lauterbach sagt, Patientinnen und Patienten hätten ein Recht darauf zu wissen, was Kliniken leisten.
Dann kann man sehen, wenn man einen Eingriff möchte, ob das Krankenhaus, welches man anpeilt in der Region, ob das überhaupt dafür die notwendige technische und personelle Voraussetzung hat.
Der Gesetzentwurf dafür ist heute vom Bundeskabinett verabschiedet worden, aber nicht alle teilen Lauterbachs Begeisterung. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek sagt zum Beispiel, dass der bürokratische Aufwand vor allem für kleine Kliniken zu groß werden könnte. Und manche Krankenhausbetreiber und Bundesländer haben gesagt, es könnte sein, dass Menschen dann Krankenhäuser meiden, die nicht so gut bewertet werden.
Okay, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch der Sinn der Sache, oder?
Ja, so sieht es auch Karl Lauterbach. Der sagt, er könne nicht akzeptieren, dass das Ganze intransparent bleibt, damit das System überlebt. Er sei ja selber Arzt und findet das ethisch nicht vertretbar. Und außerdem verwies er auch noch auf eine Studie, die gezeigt hat, dass in Deutschland 5000 Todesfälle nach Schlaganfällen verhindert werden könnten, wenn die Menschen in spezialisierten Krankenhäusern behandelt würden.
Also diese Zahl spricht für sich, finde ich. Eigentlich hat Lauterbach doch eine komplette Krankenhausreform geplant, oder? Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist ein anderer Kritikpunkt. Also dieses Transparenzverzeichnis, das sollte die Krankenhausreform eigentlich ergänzen. Der Gesetzentwurf dazu ist aber noch nicht fertig. Also da hatten sich Bund und Länder im Juli auf Eckpunkte geeinigt und die schreiben jetzt gerade noch zusammen an dem Gesetzentwurf dazu. Bis über den abgestimmt werden kann, wird es aber wohl noch ein paar Wochen dauern. Und die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping findet, diese Reform hätte zuerst passieren müssen, also dieses ganze Krankenhausreform-Ding. Und sie befürchtet sogar, dass der geplante Krankenhausatlas am Ende zu mehr Verwirrung führen könnte, statt zu mehr Transparenz.
Im Bundeskabinett ist heute ein Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verabschiedet worden. Und da steht drin, ab April können wir uns online angucken, was kann das Krankenhaus bei mir um die Ecke, wenn ich da zum Beispiel eine Knie-OP machen möchte oder nicht. Dann kann ich gucken, können die das eigentlich gut, sind die dafür gut ausgebildet. Infos dazu waren das von Kerstin Ruskowski aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine der gefährlichsten Regionen der Welt, der Regenwald in Südamerika. Und das gilt vor allen Dingen für die Leute, die sich für den Schutz des Regenwaldes einsetzen, gegen die Abholzung. Das steht so im Global Witness Report. Und wenn man da lebt, dann hat man gleich mit mehreren Gruppierungen Probleme.
Die Region hier ist sehr begehrt, deswegen kommen immer mehr Unternehmen aus dem Ausland. Landräuber dringen immer weiter auf unser Land vor und bedrohen uns. Gemeinsam mit den Landräubern kamen dann die Drogenbanden und begannen uns zu terrorisieren. Sie sagten, wenn du dich weiter einmischst, schneiden wir dir den Kopf ab und legen ihn auf eine Servierplatte.
Das ist Fernanda. Ihr habt's gehört, ihre Stimme wurde verändert und auf Wunsch haben wir auch den Namen geändert. Gesprochen mit ihr hat unsere Korrespondentin aus der Region, Anne Herberg. Und wir sprechen jetzt auch mit Anne. Wie gefährlich lebt man denn, wenn man sich einsetzt für den Erhalt des Regenwaldes?
Sehr gefährlich. Wir haben ja gerade gehört, was Fernanda, du hast schon gesagt, das ist nicht ihr richtiger Name, erzählt hat. Sie lebt auch weiter unter Bedrohung. Sie steht mittlerweile unter Polizeischutz und sie ist, das muss man einfach sagen, nicht die Einzige. Das belegen ja jetzt auch die Zahlen des neuen Global Witness Reports, der einfach nochmal zeigt, wie gefährlich es für Umweltschützer gerade in Südamerika ist. Das betrifft vor allem die Länder Kolumbien, aber auch Brasilien und das deckt sich auch mit unseren eigenen Erfahrungen, wenn wir vor Ort sind oder wenn wir mit Aktivisten vor Ort sprechen. Wir haben ganz viele Indigene getroffen, die bedroht werden von Holzfällern, von illegalen Landnehmern, Landräubern, von illegalen Goldgräbern. Wir hatten jetzt auch durch die Medien gegangen, der Fall aus dem Yanomami-Reservat, dem indigenen Reservat, wo ganz, ganz viele illegale Goldfäller eingefallen sind, die Menschen vor Ort bedrohen. Und das hat einfach auch damit zu tun, dass unheimlich viele und große wirtschaftliche Interessen damit verbunden sind und die sich dem eben entgegenstellen, ja, die stehen im Weg, so muss man das ganz klar sagen.
Aber womit verdient die organisierte Kriminalität konkret Geld?
Naja, man muss sich das so vorstellen, dass sich in diesem riesigen, unwegsamen Gebiet, also die ganze Amazonasregion beträgt ja 26 Mal Deutschland, man muss sich das einfach mal vor Augen halten, dass in diesem riesigen Gebiet sich ganz viele Aktivitäten mischen, illegale sowie legale. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass es natürlich dort sehr viel, ich sag mal, zu holen gibt. Das hatte ja Fernanda in ihrem O-Ton auch gesagt. Das heißt, legale Unternehmen fördern dort beispielsweise Minerale, sie betreiben dort Landwirtschaft, es wird dort Viehzucht betrieben. Aber weil der Staat im Grunde über viele Regionen gar keine Kontrolle mehr hat, ist diese Region auch sehr attraktiv für illegale Drogenbanden. Denn es ist eine Region, die von den Anbaugebieten Kolumbien, Peru, Bolivien über den Amazonas zur Atlantikküste einen Korridor darstellt, der sehr wenig überwacht ist, über den mittlerweile fast 40%, das sind Zahlen, die wir hier aus Brasilien haben, des produzierten Kokains in Richtung Europa, dem größten Abnehmer, das sind nämlich wir, mittlerweile transportiert wird. Und diese illegalen Aktivitäten des Drogenschmuggels mischt sich mit dem illegalen Goldabbau. Denn darüber wird Geld gewaschen und dieses Geld wird dann reinvestiert. Und zwar auch in legale Aktivitäten wie Landwirtschaft, wie, ich sage mal, den Export beispielsweise auch von Acai-Beeren, wo auch schon Kokainfunde gemacht worden sind. Das heißt, das mischt sich alles und wir reden von unglaublichen Summen, mit denen natürlich in solchen Landstrichen dann auch die Verantwortlichen bestochen werden. Denn so ein illegaler Business läuft nie ab ohne Korruption. Da werden Polizisten bestochen, Zollbehörden, Frachtunternehmen.
Also so wie du das beschreibst, klingt das so, als hätten die Staaten die Kontrolle über ihr eigenes Land komplett verloren?
Das muss man in bestimmten Regionen teilweise einfach so sehen. Und das belegt auch eine ganz große Recherche, die gerade gemacht wurde, eine länderübergreifende Recherche von 37 Journalisten. Amazon Underworld heißt sie. Sie waren vor allem in den Grenzregionen unterwegs, Brasilien zu Venezuela, zu Peru, zu Kolumbien und haben dort gesagt, von 350 Gemeinden, die wir untersucht haben, war 70% im Grunde schon unter der Kontrolle der organisierten Kriminalität. Sie haben berichtet, wie sie riesige, große Maschinen auf den Flüssen gesehen haben, mit denen Gold geschürft wird. Also Maschinen, die man nicht einfach mal so im Handgepäck durch den Dschungel mitnimmt, sondern die irgendwo hergekommen sein müssen und die man auch auf Satelliten sehen kann. Das heißt, das kann gar nicht funktionieren, ohne dass das in einer gewissen Sinne, in gewisser Hinsicht auch geduldet wird oder die Staaten einfach ohnmächtig sind dem gegenüber. Also das sind wirklich die Beobachtungen und das ist sehr, sehr besorgniserregend, vor allem auch für den Umweltschutz, weil sich das natürlich dort alles vermischt.
Es ist eine der gefährlichsten Regionen der Welt, der Regenwald in Südamerika. Warum, hat uns Anne Herberg erklärt. Dankeschön.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
England hat einen sehr, sehr ehrgeizigen Plan. Das Land möchte gerne bis 2030 rauchfrei werden. Und mit diesem Plan scheint es nicht so wirklich voranzugehen. Deshalb gibt es jetzt radikalere Forderungen in diesem Land. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Erstmal ganz kurz, rauchfrei heißt, dass quasi wirklich niemand mehr raucht.
Nee, nicht ganz. Also rauchfrei wird so definiert, dass nur noch maximal 5% der Erwachsenen rauchen. Und die Zahl der Raucherinnen und Rauchern ist in den vergangenen 10 Jahren in England zwar zurückgegangen, relativ deutlich, aber immer noch von diesem selbstgesteckten Ziel entfernt. Also aktuell rauchen noch knapp 13% der Erwachsenen. Das ist schon okay, wenn man das mal vergleicht mit Deutschland. Da sind es immer noch 20% der Erwachsenen, die rauchen.
Also das Ziel sind 5%. Ist das realistisch?
Ja, also Schweden macht es in Europa vor. Da liegt die Raucherquote mit 6% eben nah an dieser definierten Grenze. Auch sehr ambitioniert im Kampf gegen den Tabakkonsum ist Neuseeland. Das will bis 2025 rauchfrei sein und entsprechend scharfe Gesetze wurden auch erlassen. Beispielsweise dürfen Menschen, die nach 2008 geboren sind, also quasi ab dem 01.01.2009, die dürfen niemals, niemals, niemals in ihrem Leben in Neuseeland Kippen kaufen.
Okay, kommen wir zurück zu England. Wie wollen die ihr Ziel erreichen?
Also zum einen erhöhen sie die Steuern auf Kippen extrem oder deutlich. Zuletzt im Frühling, mittlerweile kostet eine 20er Packung Zigaretten in England umgerechnet mehr als 16 Euro. Also mehr als doppelt so viel als hier in Deutschland. Aber man muss sagen, immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zu Neuseeland. Da sind es ungefähr 23 Euro für eine Packung.
Ordentlich.
Und ja, da ist so ein Zigarettchen schon ein richtiger Luxus da, ja. Ne? Aber die englische Regierung hat außerdem im April angekündigt, dass sie 1 Million Raucher ermutigen will, ihre Zigaretten gegen E-Zigaretten einzutauschen. Die gelten für manche ExpertInnen als so ein sanfter Einstieg in den Ausstieg vom Rauchen. Allerdings hat im vergangenen Jahr ein Untersuchungsbericht der Regierung schon darauf hingewiesen, dass E-Zigaretten eben kein Wundermittel seien. Und deswegen gibt es auch noch deutlich radikalere Forderungen.
Welche?
Also die zielen im Grunde auf das ab, was in Neuseeland beschlossen wurde, also praktisch ein Verbot des Zigarettenkaufs. Es gibt den Vorschlag, dass das Verkaufsalter von derzeit 18 Jahren jedes Jahr um 12 Monate erhöht wird. Also, dass man beispielsweise, wenn es jetzt erlassen würde, im nächsten Jahr erst mit 19 Zigaretten kaufen dürfte und im nachfolgenden Jahr dann mit 20 und 21.
Muss man erstmal mitrechnen, ne, bei der Idee.
Wenn man alt genug ist, kommt man bequem durch und kann weiter rauchen. Für Jüngere oder Heranwachsende ist das dann natürlich immer eine Frage, gibt es die Chance noch, ja oder nein? So, und damit will man vor allen Dingen jüngere KonsumentInnen nicht mehr die Möglichkeit geben, Tabakwaren kaufen zu dürfen. Aber auch mehrere Kommunen in England machen Druck auf die Regierung, damit die mehr macht.
Okay, was machen die genau?
Also die schränken beispielsweise die Fläche immer mehr ein, in denen überhaupt geraucht werden darf. Ein paar Kommunen, darunter Großstädte wie Manchester und Newcastle, die haben die Idee bereits umgesetzt, dass Rauchen in allen Sitzbereichen vor Pubs und Restaurants, also draußen, verboten wird. Das fordern auch Stadträte aus 16 Londoner Bezirken, weil Rauchen, so argumentieren die, für die Gemeinden eine große Belastung darstelle und hohe Kosten verursache. Alleine für den Bereich der Stadt London würden jedes Jahr 3 Milliarden Pfund an verlorener wirtschaftlicher Produktivität entstehen, beispielsweise weil Menschen krank sind durch das Rauchen oder Kosten fürs Gesundheits- und Sozialfürsorge entstehen und so weiter. Und das ist eigentlich in allen Ländern so das Hauptargument gegen das Rauchen, dass sie sagen, es ist halt einfach gesundheitsschädlich und verursacht enorme Kosten für die Allgemeinheit.
Okay, also die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens sind quasi so das Hauptargument.
Genau, ja. Also diese enormen Kosten einmal wegen der Gesundheit, die auf die Gesellschaft zukommen, aber auch die Kosten wegen der Umweltverschmutzung. Also laut der Weltgesundheitsorganisation entspricht der weltweite CO2-Ausstoß durch Zigaretten ungefähr dem, was 17 Millionen Autos mit Benzinmotor im Jahr ausstoßen. Und zudem enthielten eben Tabakprodukte laut WHO mehr als 7000 giftige Chemikalien, die dann beim Wegwerfen, wenn es eben nicht in einem Mülleimer landet, die Kippe, eben in die Umwelt gelangt und damit beispielsweise Wasser, also Grundwasser, Flüsse, Meer und so weiter verschmutzen kann.
Ja, das kann man sich auch angucken. Im Netz gibt es interessante YouTube-Videos, wie zum Beispiel eine einzige Kippe schon die Erde von einer Pflanze verseucht hat. Also das war ein Zeitraffer-Video, es hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Also wenn, dann bitte in den Müll schmeißen. Gibt es denn irgendwie solche Initiativen auch in Deutschland, also dass wir auch irgendwie rauchfrei werden sollen?
Also auf politischer Ebene in dem Maße wie in England oder Neuseeland nicht. Die WHO kritisiert auch Deutschland, weil aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation Deutschland da hinterherhinkt. Die Zigaretten seien insgesamt zu billig und die Politik zu lax im Umgang mit dem Tabakkonsum.
Das sagt Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Einfach so aus der Redaktion. Du kannst Nachrichten.
Solange du nicht sagst, aus der Raucherecke ist alles in Ordnung.
Aus der Raucherecke auf jeden Fall nicht. Vielen Dank für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie ist rot, sie ist aggressiv und scheint sich in Europa wohlzufühlen, genauer gesagt auf Sizilien. Ich rede von der roten Feuerameise. Von ihr gebissen zu werden, das tut ordentlich weh. Man hat auch lange was davon. Und das Problem ist, sie verdrängt nach und nach heimische Arten aus ihrem natürlichen Lebensraum. Also man kann sagen, kleines Tier, viel Ärger. In der Wissenschaft ist die rote Feuerameise eine der am meisten gefürchteten invasiven Arten überhaupt. Warum? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Laura Breitkreuz, Insektenspezialistin vom NABU, steht gerade mitten im Wald. Hallo.
Hallo.
Was macht denn die rote Feuerameise so gefährlich für die heimischen Tierarten, aber auch für die Pflanzenwelt?
Also das macht sie besonders gefährlich, dass sie halt einfach, ja, sie breitet sich sehr, sehr schnell aus und frisst irgendwie alles Mögliche und verdrängt dadurch wirklich auch sehr, sehr viele, ja, andere Insekten und ist einfach ein großes Problem.
Also sie ist quasi so aggressiv, dass die anderen dann gar keine Schnitte mehr haben.
Ja, vor allem, dass sie einfach sehr, sehr viel wegfrisst.
Diese Ameisen können auch uns Menschen gefährlich werden, oder?
Ja, also diese Ameisen beißen und spritzen dann Ameisensäure in die Wunden. Und das kann wirklich zu sehr, sehr starken Reaktionen führen, vor allem, wenn man allergisch ist. Also für AllergikerInnen ist das wirklich ein Problem. Ansonsten, ja, ist halt unschön, aber nicht besonders gefährlich.
Aber es sind schon Menschen, die so eine Allergie haben, tatsächlich daran gestorben, oder?
Ja, es sind schon Menschen daran gestorben, aber es sind auch schon Menschen an einer Bienenallergie gestorben. Also das muss man ein bisschen relativieren. Das passiert und es ist unglaublich schlimm, aber das passiert halt auch bei Insekten, die bei uns schon heimisch sind.
Okay, woher kommen die Tiere denn ursprünglich?
Die kommen ursprünglich aus Südamerika und sind dann im Laufe der Zeit, also ich glaube 1930er ungefähr, sind die nach Nordamerika eingewandert, dann so langsam die andere Seite der Welt, nach Australien und China. Und ja, jetzt kommen sie langsam nach Europa.
Wie weit könnte sich diese Ameisenart in Europa ausbreiten?
Also es gibt so Analysen, wo sie sich wohlfühlen würde, vor allem wenn es jetzt immer wärmer wird durch die Klimakrise. Das könnte schon ziemlich weit durch Europa durchgehen, vor allem da sie sich halt sehr, sehr schnell verbreitet und ja auch nicht sehr viele Ansprüche an das Habitat hat.
Ich weiß, dass man vor ungefähr so 10 Jahren, glaube ich, in Australien die rote Feuerameise entdeckt hat. Und da hat sie auch schon sehr viel Ärger gemacht. Was kann man denn tun gegen diese Ameise? Und was haben vielleicht die Australierinnen und Australier gemacht?
Das Problem ist, dass das Einzige, was wirklich richtig hilft, ist, dass man bei der Ausbreitung sie eindämmt. Ne? Dass sozusagen sie sich gar nicht erst so weit ausbreitet. Da muss jetzt sozusagen Europa sehr, sehr gut zusammenarbeiten zwischen den verschiedenen Ländern, dass wir wirklich ganz, ganz früh erkennen, wo diese Ameise vorkommt, damit man dann wirklich schnell Maßnahmen ergreifen kann, um sozusagen diese Population wirklich dann einzudämmen.
Wie würde man das machen? Also würde man die jetzt umsiedeln oder?
Ich denke mal, dass man die eher wirklich komplett bekämpfen würde mit in diesem Fall wahrscheinlich sogar recht drastischen Methoden, weil es wirklich eine sehr, sehr invasive Art ist.
Das heißt, es wäre eher so, dass man sagt, also wenn die jetzt zu viel da ist, auf dem europäischen Kontinent sich zu weit ausbreitet, man würde die komplett zurückdrängen.
Ich glaube, sobald die sich einmal komplett ausgebreitet hat auf dem europäischen Kontinent, ist das kaum mehr möglich. Das heißt, man muss wirklich jetzt ganz am Anfang kleine Populationen versuchen noch zu bekämpfen. Und ja, danach wird es schwierig. Das Problem ist halt, dass wir als Menschen diese Art verbreiten, ne, und sagen dann diese invasiven Arten bekämpfen müssen. Das ist also, wir müssen eigentlich an ganz, ganz anderen Stellen noch ansetzen. Aber jetzt, wo sie sich ausbreitet, ja, da müssen wir dann leider recht drastische Methoden nehmen.
Inwieweit breitet der Mensch die quasi mit aus und was wären das für drastische Maßnahmen am Anfang?
Also allgemein invasive Arten breiten sich sehr, sehr oft durch Handelswege aus. Also sozusagen die kommen bei irgendwelchen Produkten, die der Mensch durch die Gegend schippt, kommen die sozusagen einfach mit und ja, siedeln sich dann in den neuen Regionen an, wo sie ganz oft halt keine natürlichen Feinde haben. Dementsprechend ja, tragen wir Menschen sehr, sehr stark dazu bei, dass sie sich ausbreitet. Und wir sind natürlich auch schuld an der Klimakrise. Dementsprechend tragen wir dazu bei, dass die Bedingungen für diese Ameise besser sind, weil es einfach immer wärmer wird bei uns. Und die drastischen Methoden, ich nehme stark an, dass da Pestizide eingesetzt werden, um diese Ameisen dann wirklich zu kontrollieren. Und das ist natürlich auch problematisch für die heimische Flora und Fauna.
Die rote Feuerameise, die mag es warm. Und durch den Klimawandel findet die es in Europa mittlerweile auch ziemlich gut. Infos dazu waren das von Dr. Laura Breitkreuz, Insektenexpertin vom NABU. Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.